Herzlich willkommen zum Podcast Auebart Schlemer hört. Es dreht sich heute alles um ein ganz interessantes Thema. Es geht nämlich um das Herrenhaus Auerhammer. Hier haben wir uns verabredet mit verschiedensten Menschen, unter anderem mit dabei Jana Hecker, Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebart Schlemer. Dann haben wir die Silke Skorzus mit dabei. Sie ist eine echte Bücherratte und wird uns auch gleich so ein bisschen in das Thema einführen bzw. uns ihre Eindrücke schildern. Mit dabei auch Professor Eberhard Gürner aus Bad Freienwalde. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden und unterrichtet dort bzw. lehrt dort im Bereich Bewegtbildmedien. Ja, und nicht zu vergessen Matthias Gläser. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer. Und beginnen wollen wir jetzt mit Silke Skorzus. Sie ist nämlich eine richtige Leseratte und sie hat sich das Buch auch schon von Professor Eberhard Gürner angeschaut bzw. sie hat es gelesen. In diesem dreht sich alles um Rosina Schnorr. Liebe Silke, sag uns ganz einfach deinen Eindruck. Wie hat dir das Buch gefallen? Wem kannst du es empfehlen?
Ja, ich bin ja hier in Aue die Zugezogene und ich denke, wenn man neu in die Stadt kommt, also bei mir ist das jetzt 15 Jahre her, interessiert man sich auch für die Geschichte dieser Stadt. Ich wohne hier, von hier entfernt, Luftlinie 50 Meter.
Also du siehst das Haus.
Richtig. Und deswegen fand ich das total spannend. Zum Buch selber. Es ist für mich so ein bisschen verwoben, die Lebensdaten der Rosina Schnorr halt lyrisch aufgearbeitet. Ich finde zum Beispiel sehr schön, so auch so bildhaft beschrieben, gerade die ganzen Sachen übers Essen oder so. Oder eben dann halt auch im Hüttenwerk selber, als jemand, der damit noch nie was zu tun hatte. Und finde halt, die Rosina ist eine ganz, ganz starke Frau für ihre damalige Zeit, für die damaligen Verhältnisse, wo Frauen eigentlich ja Mütter und Ehefrauen waren. Und das kommt auch für einen Nicht-Fachmann oder Nicht-Fachfrau halt durch diese Romanform, es ist auch kurzweilig zu lesen. Also großes Kompliment, hat mir gut gefallen.
Der Roman zu Rosina Schnorr, der Unternehmerin hier aus Aue, stammt von Professor Eberhard Gürner. Er kommt aus Bad Freienwalde, ist extra hierher gekommen nach Aue, jetzt auch für die Aufzeichnung des Interviews, ist eigentlich Professor der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden oder Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Ja, sie unterrichten eigentlich oder lehren unter anderem Bewegtbildmedien an der Fakultät für Mathematik und Informatik in Dresden. Hat jetzt auf dem ersten Blick nicht wirklich sowas mit Rosina Schnorr zu tun. Um was geht's denn da?
Nee, hat nichts mit Rosina Schnorr am Anfang zu tun. Aber es hat was mit dem Erzgebirge zu tun, weil ich zum Beispiel meinen Studenten Filme zeigen kann in dieser Lehrveranstaltung, die das Erzgebirge erzählen. Also zum Beispiel, ich habe ja einen Film gemacht über die Gebrüder Köselitz aus Annaberg-Buchholz. Ich habe einen Film gemacht über Anton Günther. Ich habe einen Film gemacht über George Bär. Und das ist ja alles sächsisch-erzgebirgische Geschichte. Und ich hoffe ja sehr, dass dieses Buch als Stoff so interessant ist, dass wir daraus vielleicht auch einen internationalen Spielfilm machen, zusammen mit Russland. Wir haben ja leider in den letzten 30 Jahren kaum Co-Produktion mit Russland gemacht in Deutschland. Und das wäre ja sozusagen eine hochinteressante Geschichte, weil ja ganz offensichtlich ist, dass der russische Bergbau dem sächsischen zu verdanken ist. So. Und wenn alles gut kommt, wird das Buch ja auch im nächsten Jahr ins Russische übersetzt, weil nächstes Jahr ist ein Deutschjahr in Russland mit vielen interessanten kulturellen Attraktivitäten. Und ich hatte ja schon das Manuskript voriges Jahr in Moskau anlässlich der 300 Jahre Schnorr in Russland mal vorstellen dürfen. Also mir liegt sehr viel daran, dass diese russisch-sächsische Geschichte sozusagen ins Bewusstsein kommt und der Leser begreift, dass es keine lokale Geschichte ist, sondern es ist diese Geschichte von der Rosina Schnorr, die schon im 17. Jahrhundert fast in die ganze Welt die Produkte hier aus Schneeberg und Aue exportiert hat, dass das eine europäisch-globale Geschichte ist. Und da wird es halt spannend, ne?
Seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, also das ist schon das zweite Buch, wenn man so will. Das erste Weißes Gold im Erzgebirge ist 2010 erschienen.
Wenn ich das mal ergänzen darf, das ist innerhalb des Chemnitzer Verlages zur sächsischen Geschichte das fünfte. Und das Weiße Gold im Erzgebirge, da war ich ja nur der Herausgeber. Da habe ich ja verschiedene Fachleute über die Meißner Porzellan, über die Findung des Karolins etc. geschrieben haben. Die habe ich zusammengeführt, da war ich also nur der Herausgeber. Und der Bernd Lahl hat eben in diesem Buch Weißes Gold im Erzgebirge kurz über die Rosina geschrieben. Und das war der Grund, 2010 ist das rausgekommen, jetzt haben wir 2020. Also es hat 10 Jahre gedauert, bis jetzt dieses Buch herausgekommen ist. So lange habe ich mich auch damit beschäftigt. Ja.
Also das heißt, Grundlage logischerweise ist eine ganz ausführliche Recherche zur Person Rosina Schnorr. Und dann, wie die Silke gerade schon gesagt hat, es ist ein Roman geworden. Also es ist kein geschichtlicher Abriss, keine Biografie im eigentlichen Sinne.
Ich hätte das Buch gar nicht schreiben können, wenn die früher in der Kirche nicht so viel Wert darauf gelegt hätten, wenn jemand Bedeutendes gestorben ist, eine Leichenpredigt zu halten, die, wenn Sie so wollen, fast die Dimension eines Buches hat. Also die Leichenpredigt für die Rosina Schnorr ist über 100 Seiten, muss man mal vorstellen. Und in dieser Leichenpredigt ist sozusagen das ganze Leben von der Rosina Schnorr reflektiert, Lob, Anerkennung, auch Kritik, die Schwierigkeiten des 30-jährigen Krieges. Und diese Leichenpredigt, die war eben noch in dem Privatarchiv von dem Hartmut Schnorr von Karlsfeld, der in Köln lebt und der also mit der Rosina Schnorr verwandtschaftlich verbunden ist. Und das hat er mir zur Verfügung gestellt. Und das war sozusagen die Grundlage für die Recherchen, die sich dann daraus ergeben haben. Ja.
Jetzt stehen wir hier in Auerhammer. Neben uns das Auerhammer Metallwerk. Man hört das vielleicht auch im Hintergrund. Da sind LKWs unterwegs. Also das ist große Industrie, moderne Industrie. Und nur ein paar Meter weiter befindet sich dieses Herrenhaus. Ja, und dieses Herrenhaus ist so ein bisschen der Schatz des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer. Kann man das so sagen?
Das kann man natürlich so sagen. Oh, jetzt passiert uns gerade ein großer LKW, der Ware in die Welt hinausbringt, wie es schon vor mehr als 300-400 Jahren war hier am Ort. Dankenswerterweise war die Geschichte für das Haus so, dass im Jahre 2002 sich Auer Bürger gefunden haben, dieses Haus zu erhalten, was zum Abriss bestimmt war. Hier sind wir.
Also die Abrissbirne schon da?
Ja, die Abrissbirne, die Bagger waren schon da. Und insbesondere die Familie Koch hier aus Aue oder der Burkhard Ritter, der Emanuel Klahn, das sind alles Auer Bürger, die versucht haben, initiativreich erstmal Sponsoren zu finden, Interessenten zu finden, die Überschreibung des Hauses in den Förderverein zu organisieren. All diese Arbeit wurde verrichtet und nunmehr fast mehr als 17 Jahre wird an dem Haus schon gearbeitet, äußerlich sehr repräsentativ.
Sieht toll aus, also muss ich sagen, Schatztruhe.
Ja, aber das Haus war natürlich auch ein Werk von mehreren hundert Jahren, das hat sich oft verändert. Das Gesicht des Hauses hat sich oft verändert. Ja.
Momentan sieht das Haus, ja, wollen wir es mal gemeinsam beschreiben? Klar. Also weißer Sockel, unten natürlich Fensterläden dran, die sind auch so weiß-grau gehalten. Ja. Und oben ist Fachwerk zu erkennen.
Ja, es ist grundsätzlich so, dass natürlich interessierte Bürger gerne eingeladen sind, hier das Haus zu besichtigen. Im Inneren sind wir noch in Baumaßnahmen, auch wenn wir schon einiges realisieren konnten. Auf Anfrage über das Internet ist das möglich. Dort zeigen wir das Haus auch gerne im Inneren. Wir sind auch froh, wenn sich Sponsoren finden, weil zum einen ist es natürlich viel Freizeit und viel Arbeit der Mitglieder des Vereins. Zum anderen wird natürlich aber auch doch eine Menge Geld gebraucht, um bestimmte Realisierungen durchzuführen.
Das alles erzählt Ihnen Matthias Gläser. Und Matthias Gläser ist ganz, ganz eng mit dem Auerhammer Metallwerk verwurzelt. 1970 haben Sie, glaube ich, als Lehrling angefangen.
Ja, 1970 habe ich hier als Lehrling angefangen und war eigentlich mit dem Werk immer verbunden. In der damaligen DDR war es ja so, dass man, wenn man auch zum Studium ging oder seinen Armeedienst ableisten musste, immer Werksangehöriger war und vom Werk auch unterstützt wurde. Und ja, was ich sagen kann, ist, ich versuche das eine und andere zurückzugeben, auch wenn es jetzt mit meiner Freizeit ist.
Also ganz kurz, 1970 hier angefangen und bis zur Rente, bis zum Ruhestand?
Bis zur Rente, ich war also 49 Jahre Betriebsangehöriger. Und okay, jetzt stehe ich auf der anderen Seite des Zaunes, aber die Verbundenheit zum Werk. Und das Werk ist natürlich auch neben der Nickelhütte, die sich über viele, viele Jahre und auch heute noch sehr stark hier mit engagiert, ist es auch so, dass der Auerhammer dankenswerterweise immer wieder Unterstützung gibt, dass wir hier vorankommen.
Also das heißt, das ist ein Geben und Nehmen an dieser Stelle dann ganz
in
einfach.
In jedem Fall, denn wir, der Auerhammer ist ja letztlich in der direkten Nachfolge des damaligen Hammerwerkes, was wir hier beschreiben. Es wurde immer in der Folge über mehr als 500 Jahre hier am Ort von der Firma Auerhammer ausgehend oder der Firma im Auerhammer, das ist ja ein Ortsteil von Aue, gewesen. Oder ist es immer noch? Ja, von hier aus werden Waren produziert über die lange Zeit.
Wenn wir jetzt ein ganz kleines Stückchen hier rüber gehen, Matthias Gläser, und nach oben schauen, dann sehen wir den Glockenturm. Und da ist eine Uhr dran. Geht die richtig?
Nee, die Uhr geht im Moment nicht. Die Uhrmacher aus Dresden, das ist die Firma Vogler und Hippe aus Dresden, das ist also ein Spezialuhrenbau, die müssen noch zwei Zahnrädchen einbauen, die die Zeiger bewegen. Und wenn das erfolgt ist, dann wird die Uhr und die Glocke in Betrieb genommen. Die Glocke wurde ursprünglich, also dieser Turmreiter, wurde im Jahre 1779 auf dem Haus aufgebracht. Die Originalglocke befindet sich bei uns auch noch im Bestand aus 1779. Aber die alte Dame wollten wir nicht wieder hochhieven. Wir haben jetzt eine Stahlglocke, die einen sehr schönen Klang hat, eingehängt.
Sie haben ja schon gesagt, sie funktioniert noch nicht richtig, aber man kann sie wohl manuell zumindest bedienen. Jana Hecker, ich weiß, du liebst diese Glocke und du freust dich ganz, ganz sehr, dass diese Glocke wieder hier ist, beziehungsweise eine Glocke wieder auf dem Herrenhaus ist. Jana Hecker ist die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auerbach Schlemer.
Ja, das Haus, das ist insgesamt faszinierend, Katja. Das ist ja nicht nur die Glocke, die wirklich toll ist. Und das toll ist, dass die sich wieder in den Klang der Glocken der Kirchen mischt, wo wir ja auch wirklich eine gute alte Tradition haben. Gerade zum Stadtfest haben wir das ja immer so, dass die Glocken der Kirchen in der Reihenfolge ihrer Entstehung läuten. Eine ganz besonders tolle Glocke sind auch die Glocken in der Grünen Kirche. Und da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, da mal wirklich die Ohren aufzusperren und mal drauf zu hören. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sich in den Glockenklang von Aue dann auch wieder die Glocke des Hammerherrenhauses mischt. Ich bin auch schon gefragt worden, ob auf dem Wellnerturm die Glocke wieder hinkommt. Da gab es ja vor ein paar Jahren dieses ärgerliche Ereignis, dass diese Glocken gestohlen wurden. Ganz schlimme Geschichte. Ja, und worauf ich mich jetzt ganz besonders noch freue, das ist, wenn wir dann mal in das Haus reingehen, das ist nämlich in Teilen noch sehr viel älter als vermutet. Also das sind so verschiedene Sachen, wo wir den Herrn Gläser jetzt wirklich mal befragen können. Man sieht schon dann von drin, da sind ganz dicke Mauern und da ist wirklich einiges auch architektonisch zu bewundern, was man dem Haus von außen jetzt gar nicht so ansieht, ne, Herr Gläser?
Das Haus hat natürlich sehr viele Bauphasen durch. Das war mal ein Vierseitenhof, noch im 19. Jahrhundert, zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gibt es ein schönes Bild, was in Ihrem Buch mit drin ist, Herr Professor Görner. Die rechte Seite des Hauses stammt wahrscheinlich aus den Jahren um 1470. Also das ist der älteste Teil. Dort befindet sich auch unser Knappensaal, wo wir jetzt im Moment dabei sind, den Fußboden noch einzuziehen.
Dann ist dieser Saal, wir gehen mal rein, damit wir Saal, einfach nicht nur drüber reden, sondern dass wir es vielleicht uns auch angucken können.
Wir haben das große Glück, dass wir das Schneeberger Ingenieurbüro für Kirchenbau, Glocken- und Denkmalspflege. Der Eigentümer ist der Thomas Schubert, der diese Maßnahmen mehr oder weniger hier in Gang hält und
organisiert. Also rechter Hand, das ist der Knappensaal.
Rechter Hand ist der Knappensaal. Wir haben
da wird momentan gerade der Fußboden verlegt.
Ich sag mal, die Bäume, die diese Decke ausmachen, die wurden vor gut 600 Jahren gepflanzt und vielleicht vor 500 Jahren geschlagen.
Die sehen ja toll aus.
Das macht ein recht gutes Bild. Auch der Raum ist in seiner Originalität hier erhalten. Jetzt ein neuer Fußboden. An der linken Seite haben wir eine kleine Küche eingebaut, die, denke ich, allen Anforderungen genügt, um hier ein kleines Catering durchzuführen.
Das wäre jetzt gleich die Frage gewesen. Was ist denn mit diesem Saal zukünftig mal geplant?
Also generell mit dem Haus haben wir zukünftig geplant, dass wir das an die Vereine der Stadt Aue vermieten, also Räume vermieten und im unteren Bereich natürlich Events durchführen, die der Bevölkerung offen stehen. Also man kann das dann mieten. Natürlich auch für gesellschaftliche Aktivitäten hier in einem recht repräsentativen Rahmen kann man das dann tun. Ja.
Liebe Jana, ich würde dich gerne mal ganz kurz fragen, wenn du jetzt hier so drin stehst. Wir sind ja Frauen, fangen ja dann irgendwie an zu träumen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit für Hochzeiten?
Also das ist auf alle Fälle, bietet dieses Gebäude ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber Katja, was ich mich jetzt gerade frage, und vielleicht weiß das ja der Herr Professor Görner, wie war denn das damals so, wenn Sie sagen, im 15. Jahrhundert schon erbaut, wie sah das denn hier so aus und wie kann man sich das vorstellen? Haben die hier drin gewohnt, haben die hier drin gelebt, geschlafen oder war das reine Weg dann ein
Empfangsraum,
ein Empfangsgebäude oder was? Wie muss man sich das vorstellen damals? Hat da irgendjemand eine Vorstellung davon, wie das vonstatten gegangen ist, Herr Gläser?
Ja, man kann es sich letztlich so vorstellen, wenn man sich das Bild aus dem Buch von Professor Görner anschaut, was dort drin ist. Das hat ein ehemaliges Familienmitglied der Familie Schnorr von Karlsfeld um 1800 gebaut. Die Familie von Karlsfeld hat ja über lange Jahre auch dieses Hammerwerk geführt.
Vielleicht trotzdem noch mal die Frage, Rosina Schnorr, was war das eigentlich für eine Frau? Also sie ist ja eine ganz besondere Person, weil zu dieser Zeit Frauen noch gar nicht solche Führungspositionen, so strahlende Figuren waren.
Wissen Sie, was mich fasziniert an dieser Frau, aber ich will mal sagen, auch an den Menschen aus dieser Zeit im 17. Jahrhundert. Die waren von einer tiefen Religiosität und von einem tiefen Glauben, dass Gott sozusagen ihnen die Richtung des Lebens vorgibt, dass er sie schützt und dass sie auf ihn vertrauen können. Und dieses für uns heute unvorstellbare Gottvertrauen hat da Kräfte freigesetzt, von denen wir uns überhaupt gar keine Vorstellung mehr machen können. Also ich kriege aufgrund dieses Buches ganz viele E-Mails und Anrufe von Frauen, die alle über dieses Buch staunen und sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass heute eine Frau so ein Unternehmen übernimmt, 5 Kinder großzieht und noch 8 Kinder von ihrer Schwester, die im sozialen Elend in Hamburg am Verhungern sind, noch aufnimmt, dass sie ihr Unternehmen nicht vererbt, sondern an ihren Sohn verkauft, um von dem Geld das Waisenhaus zu stiften in Schneeberg. Also eine soziale Weitsicht und Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen, wo wir uns heute in unserer egoistischen, real existierenden kapitalistischen Gesellschaft nur noch ein Märchenbild machen können. Ja. Und ich glaube, dass diese Rosina wirklich ein ganz großes Vorbild ist, so wie auch die Barbara Uttmann ein großes Vorbild ist, die ja in ähnlichen Verhältnissen. Und wenn man sich überlegt, dass die Geschichte eigentlich, die hat permanent die Auseinandersetzung mit dem Dreißigjährigen Krieg bis 1648. Und der war immer in der Nähe. Schneeberg hatte Glück, aber der war immer in der Nähe. Und dagegen sozusagen noch nach Leipzig zu fahren, auf die Messe zu fahren, in die Welt die Produkte zu exportieren, die ganze Geschäftsführung, sich gegen die Männerwelt zu behaupten, die Stadt Schneeberg auf ihre Seite zu kriegen für ihre unternehmerischen Interessen. Also da kann man nur sagen, sich mit so einer Frau zu beschäftigen in einem Roman, das ist auch eine Weltreise, auch was die Sprache anbelangt, die ganz viel Kraft gibt. Und ich merke ja an den Zuschauer- oder Leserbriefen, und dass die Geschichte vielen Frauen Kraft gibt. Dass sie sagen, also was die geschafft hat, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Ja.
Also so eine Vorbildwirkung.
Ja, absolut. Ja.
Jetzt stehen wir noch, ganz kurz zur Erklärung für alle Hörer, jetzt stehen wir noch in diesem knappen Saal, der wird momentan gebaut. Da sind auch Arbeiter am Werkeln. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen mal raus und sprechen draußen
ein bisschen weiter. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ich würde gerne, wenn das hier fertig ist, mit dem Fußboden, in dem Raum aus der Rosina mal lesen. Und das wäre natürlich eine Benefizlesung für den Verein.
Ja, für den Vorschlag bedanken wir uns recht herzlich. Es ist uns eine Ehre, letztendlich, wenn Sie das bei uns tun. Und ich denke, es ist auch eine sehr große Bereicherung, dass wir das haben.
Vielleicht ist das sogar eine schöne Form der Einweihung des Raumes.
Darüber werden wir uns Gedanken machen.
Okay. Matthias Gläser, kommen Sie mit mir raus, damit die Arbeiter weiter werkeln dürfen. Das ist jetzt sozusagen der erste Bereich, der tatsächlich fertiggestellt wird?
Ja, wir haben dann noch den Sanitärbereich fertiggestellt. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt reingehen.
Nee, aber das ist wichtig, dass der da ist.
Das ist alles komplett fertig, sodass man hier im Prinzip durchaus Veranstaltungen schon machen kann. Sanitärbereich, Küche und Veranstaltungsraum wird in diesem Jahr nutzbar sein.
Und wie gesagt, die Glocke, die wollen wir heute noch hören.
Die Glocke, die können wir heute von Hand gerne noch bedienen.
Weil ich weiß, da müssen wir jetzt wirklich mal ganz rausgehen. Diana, die möchte unbedingt diese Glocke natürlich auch erklingen lassen. Denn wie gesagt, also das ist ja schon ein ganz großer Schritt auch gewesen, ne? Diesen Glockenturm wieder einzuweihen, die Glocke aufzusetzen.
Ja. Obwohl das Haus ja noch nicht fertig ist, lag es uns ganz einfach daran, mal ein Zeichen wieder zu setzen, was nach außen strahlt. Und so eine Glocke mit der Uhr ist ganz einfach ein Zeichen, das Haus äußerlich fertig. Und wenn wir mit diesem Glockenschlag und dem Uhrzeiger, der uns wieder, sag ich mal, die Zeit aufzeigt, das ist eine ganz große Sache für uns und denke ich auch für alle Bürger der Stadt, die hier vorbeikommen.
Jana, sie funktioniert noch nicht richtig, aber manuell kann man sie ertönen lassen. Wollen wir das hören?
Das würde ich auf alle Fälle gern mal hören, Katja. Das ist vor allen Dingen,
Gehen Sie schon mal.
Für mich ist das irgendwo so immer diese Frage einer Zeitreise, weißt du? Immer die Idee dahinter, was würde denn jetzt passieren, wenn es jetzt einen Schlag gäbe und nicht unbedingt einen Glockenschlag, sondern was würde denn passieren, wenn wir jetzt auf einmal im 16. Jahrhundert wären und Rosina würde aus der Tür raustreten? Und dann ist natürlich die Frage, was würdest du die denn mal fragen wollen, die Rosina? Und das müssen wir den Herrn Görner mal fragen.
Aber ich würde mal sagen, ich frage jetzt erstmal die Silke, bevor es weitergeht. Er hat ja schon gesagt, also dieses Buch wird von vielen Frauen so ein bisschen auch als Mutmachbuch empfunden. Da gab es eine Frau, die hat in einer Zeit, als es noch gar nicht üblich war, sozusagen eine starke Geschäftsfrau zu sein, noch dazu viel soziales Engagement gezeigt. Hast du das auch so empfunden?
Das habe ich genauso gelesen. Für mich kommt noch dazu, sie hat sich ja auch, also nicht nur um ihre eigene Familie gekümmert, sondern die Kinder dann, also verwandte Kinder aufgenommen, hat in Schneeberg sich wirklich...
Dieses Waisenhaus, ne?
Ja. Und hat die eben auch auf ihrem Lebensweg begleitet. Ja, und ihr ist auch viel Unglück geschehen. Also sie musste sich immer mal wieder aufrappeln an unterschiedlichen Stellen. Also sind Kinder gestorben. Jetzt hören wir die Glocken.
Genau. Psst. Jetzt kommt gerade ein Auto.
Das war's.
Ein feiner Klang.
Ja, und dazu halt noch in der Zeit wirklich plötzlich alleine dazustehen. Damals ja mit ganz kleinen Kindern noch. Die sind ja, also dass das Buch beginnt, eigentlich in jedem Kapitel bekommt sie wieder ein Kind. Also das ist wirklich okay. So anderthalb, zwei Jahre immer so.
Fünf Kinder hat sie, ne?
Nee, es waren glaube ich sogar noch mehr.
Okay.
Ja, so im Jahrestag fast bekommt sie Kinder und man erlebt das auch sehr hautnah mit. Also das ist auch sehr bildhaft beschrieben, muss ich dazu sagen.
Da sind wir wieder beim Romananteil
genau. Des
Buches.
Auch Jahreszeiten werden sehr bildhaft beschrieben. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Das Essen war für mich auch faszinierend. Auch alles, was so dort am russischen Zarenhof stattfindet. So dieses Opulente. Also das hat der Herr Görner wirklich gut rausgearbeitet. Eben so dieser Kontrast eben in Leipzig. Die Messe in Schneeberg, halt alles rund um das Haus Schnorr und halt in Russland den Zarenhof und die dortischen Verhältnisse, auch so politische Gedanken des Zaren zum Beispiel. Also das fand ich richtig gut, weil er hatte ja, wie er es vorhin beschrieben hat, wirklich eigentlich als Grundlage nur diese Totenrede. Und da gehört sicherlich eine unheimliche Menge an Recherche dazu, das jetzt wirklich auch geschichtlich so aufzuarbeiten, dass man das als unbedarfter Leser wirklich auch so versteht und auch im geschichtlichen Zusammenhang versteht.
Jana Hecker, wenn du das alles so über Rosina Schnorr hörst, ehrt dich das dann sehr, dass du sie ab und zu mal geben darfst?
Das ehrt mich auf alle Fälle, Katja. Das ist eine ganz große Ehre. Und ich habe mich ja, als ich dann das erste Mal in dieses Kostüm geschlüpft bin, auch ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigt. Und es hat mich auch von Anfang an, wie wahrscheinlich alle Frauen, fasziniert. Gerade in der damaligen Zeit, als Frauen noch nicht so sehr viel zu sagen hatten, muss das eine wirklich faszinierende Persönlichkeit gewesen sein.
Also normalerweise, ne? Standen die hinter dem Herd und haben sich um die Kinder gekümmert.
Das ist richtig. Zumal das ja wirklich so war, dass sie ganz alleine da stand. Ne? Wenn so eine Frau dann noch ein Mann an ihrer Seite war, der etliches ermöglicht hat, das war nun mal damals so. Und da gibt es aber in Aue etliche Frauen oder einige Frauen, die da wirklich eine ganz faszinierende Geschichte haben. Zum Beispiel auch die Tochter von Wellner. Es ist auch so eine Geschichte. Die war ja dann damals auch in der Geschäftsleitung. Und ebenso wie die Rosina Schnorr. Also ich sag mal, Aue hat eine schöne alte Tradition starker Frauen, wenn man sich mal damit beschäftigt. Aber Katja, ich habe noch was anderes. Vielleicht können wir das mal noch machen. Und zwar habe ich da vorhin über die Glocken geredet. Und der Beckhans, da kann noch was zu diesem Glockenklang von Aue sagen. Die sind nämlich, glaube ich, alle aufeinander abgestimmt. Hans, würdest du das mal kurz einwerfen? Und dann machen wir gleich weiter.
Vielleicht einiges zu den Glocken. Der Ursprung liegt ja im sakralen Bereich, um zu zeigen, durch den Viertelstunden- und Stundenschlag, dass das Leben vergänglich ist. Und damals hatten ja auch ganz wenige Uhren als persönliches Ding am Mann. Und aus dem Grund hat man natürlich großen Wert darauf gelegt, dass eben Turmuhren da waren, die in dem sakralen Bereich ganz exakt abgestimmt auf die Stimmung. Zum Beispiel die Friedenskirche hat GIS-HD und danach haben sich alle anderen zu richten. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass B und H nebeneinander erklingen, weil das würde einen furchtbaren Klang geben und ich sag mal zum Zerreißen der Glocke führen. Und alle anderen Glocken, wie auch hier im Halbzeugwerk oder bei Wellner, sind danach abgestimmt, sodass, also selbst wenn sie alle zusammen läuten oder schlagen, ein harmonischer Klang herauskommt. Selbst jetzt, diese Glocke im Blauen Engel, die zu Hochzeiten läutet, ist also genau abgestimmt auf die Glocken der Friedenskirche und der St. Nikolaikirche.
Also sozusagen muss ein Wohlklang vorherrschen im Stadtgebiet von Auerbach Schlema.
Genau, so muss es sein, sonst geht es nicht.
Professor Eberhard Görner, eine Frage hätte ich jetzt ganz sehr an Sie. Sie haben ja sich sehr intensiv mit Rosina Schnorr beschäftigt, haben ja auch schon so ein bisschen geschwärmt von Ihrem sozialen Engagement. Wenn sie jetzt vor Ihnen stehen würde, welche Frage würden Sie ihr denn gern mal stellen? Was würden Sie von ihr wissen wollen?
Ich würde Sie fragen, warum sie nie wieder geheiratet hat. In der Frau muss eine ganz große Hoffnung gewesen sein, dass ihr Mann irgendwann zurückkommt. Und da habe ich auch einen riesen Respekt davor, dass so eine Hoffnung das ganze Leben hält. Wenn man sich überlegt, dass sie sozusagen sich nie wieder verheiratet hat, ja, das ist ja auch eine Entscheidung in jeder Hinsicht. Ne? Und das würde ich Sie gerne fragen, wo sie die Kraft hergenommen hat für so eine Entscheidung.
Jana, interessiert dich auch?
Ja, vielleicht muss ich mal erklären, warum der Hans Beck hier mit steht. Der Hans Beck ist nämlich auch schon in sein Kostüm geschlüpft. Der ist nämlich der Hammerherr. Und nicht nur ich habe immer die Ehre, als Rosina Schnorr ab und zu in ein Kostüm schlüpfen zu dürfen, sondern ich habe den Hans Beck dazu überreden können, auch ein Kostüm anzuziehen. Und er gibt uns sozusagen den Hammerherren. Und als wir dann das erste Mal, Hans, damit irgendwo los mussten, dann hatten wir rege Anfragen, dass wir dann immerzu damit auftreten mussten. Und ich habe dann schon immer scherzhaft gesagt, ja, das ist ein ganz schlimmer. Der hat gesagt, er ist damals von den Russen entführt worden, vom russischen Zaren entführt worden. Aber wahrscheinlich hat er sich einfach so vom Acker gemacht, ne Hans?
Ja, das ist also schon alleine eine interessante Geschichte. Ich als damals Veit Hans Schnorr bin ja später geadelt worden und durfte den Namen tragen Schnorr von Karolsfeld. Das hing damit zusammen, dass ja in Karlsfeld, dem heutigen Karlsfeld und nicht mehr Karolsfeld, auch ein Hammerwerk bestand. Und wie bekannt ist, habe ich mich ja der Bergwerksgeschichte im Allgemeinen gewidmet. Insbesondere natürlich dann der Zerkleinerung des Erzes. Und das war schon weltweit interessant, wie das geschieht und wie das so geschieht, eben wie hier im Erzgebirge, das ja auch so heißt. Und aus diesem Grunde gab es weltweit Interesse an den Leuten, die das vollführten als Unternehmer. Und hier ist es also konkret so, dass ich tatsächlich in den Ural entführt worden bin und dort für die Russen einige Dinge leisten sollte und musste, um auch dort diesen Bergbau, diesen Erzabbau und die Zerkleinerung und weitere Verwendung der Erze voranzubringen.
Dann komme ich an dieser Stelle schon fast zum Schluss. Matthias Gläser?
Ja, zum Schluss möchte ich doch noch mal was ergänzen. Hier am Ort waren ja viele Familiendynastien, die das Werk in ihrer Zeit geführt haben. Und eine Familiendynastie möchte ich natürlich noch erwähnen, die auch für die Stadt Aue, für Europa und sogar in die Welt hinaus strahlend relativ viel getan hat. Das war die Familie Geithner oder mit dem Urvater, den Dr. Ernst August Geithner, der aus Lösnitz kam und sich an einem Preisausschreiben beteiligt hatte, des preußischen Königs oder der Gewerbevereinigung, die im Land Preußen damals war. Und im Ergebnis dessen hat er aus Erzen, die unter anderem auch die Familie Schnorr auf Halde gelegt hat, das heißt, in der damaligen Zeit wurden ja die Kobaltfarben gemacht und das Kobaltblau erzeugt. Aber mit dem Kobalt war auch Nickel im Erz. Und das Nickel wurde 1750 als Element entdeckt vom schwedischen Forscher. Und der Dr. Geithner hat aus Erzen der Nickelhütte das Nickel extrahiert und hat eine Komposition aus Nickel, Kupfer und Zink kreiert. Und dieses Metall war ähnlich dem Silber und war relativ beständig gegen Oxidation und sah auch wie Silber aus. Und wir alle haben es vielleicht noch von der Großmutter im Schubfach als Besteck. Denn dieses Material fand seine Anwendung in der Besteck- und Tafelgeschirrproduktion. Daraus entstand die Firma Wellner oder die Firma Gobi, Gottfried Wellner, Christian Wellner. Und damit war im Prinzip eine Metalllegierung kreiert, die, sag ich mal, in eigentlich den meisten Haushalten damals war. Und der Ursprung findet sich im Auerhammer, findet sich wieder bei einem der damaligen Fabrikbesitzer. Und dieser Fabrikbesitzer, der Dr. Geithner, und in der Folge dann sein Schwiegersohn, die Firma Lange, haben dann faktisch in die Elektrotechnik, Elektroindustrie hineingewirkt, haben damals schon im 19. Jahrhundert die Firma Siemens ausgerüstet mit Legierungen, was sich letztendlich im Auerhammer Metallwerk, was wir heute hier am Rande des Hammerherrenhaus stehen haben, fortsetzte.
Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle für diese interessante Runde. Vielen Dank, Hans Beck. Vielen Dank, Jana Hecker, Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Silke Skurzus. Ich nenne sie gern Eventfee, aber sie ist auch eine richtige Lesemaus, liebt Bücher. Ihr Kind ist Aue-Bad Schlema, liest. Ja, Professor Eberhard Görner aus Bad Freienwalde mit seinem Buch über Rosina Schnorr ist auch im Buchhandel mittlerweile erhältlich, kann also gekauft werden, kann gelesen werden, damit es noch mehr Leserpost gibt. Und natürlich Matthias Gläser, er ist der Vorsitzende des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer. Glück auf!